Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Wer einen Garten hat oder auf seinem Balkon gärtnert, der hat sicherlich auch einige Kräuter dabei, denn Kräuter kommen immer mehr in Mode und sind dem traditionellen Bauerngarten ja längst entwachsen. In früheren Jahrhunderten wurden sie hinter Klostermauern angebaut, dienten ja meistens als gesunde Würze für Speisen und viele wurden aber auch gleichzeitig als Heilkräuter eingesetzt. Ja, dann gingen sie rüber sozusagen in die Bauerngärten und jetzt sind sie aus der modernen Gartengestaltung gar nicht mehr wegzudenken. Und Kräuter anzubauen, und zwar erfolgreich, das ist ja wichtig, ist auch gar nicht so schwer. Das gilt jedenfalls für die allermeisten Kräuter. Und was ab und an doch noch zu beachten ist, darüber spreche ich jetzt mit Gärtnermeister Burkhard Bohne, Autor zahlreicher Bücher über Kräuter, Initiator der ersten Kräuterschule in Braunschweig und seit vielen Jahrzehnten technischer Leiter des Arzneipflanzengartens der Technischen Universität Braunschweig. Ja, da werden halt Apothekerinnen und Apotheker ausgebildet. Erstmal herzlich willkommen, Burkhard, hier bei uns im Studio.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir kennen uns ja schon einige Zeit. Wir waren auf Gartenfestivals in Bückeburg, haben auch schon Radiosendungen produziert. Ich bin Ralf Walter beim NDR in Hannover, zuständig für Gartenfragen und Gärtnerer auch selbst. Wie ist das mal bei dir losgegangen, Burkhard? Wann hat es angefangen, dass du gesagt hast, Mensch, Kräuter, das ist so meine Welt?
Ich glaube, das war schon immer so, wenn ich so recht in mich erinnere. Ich habe mich gerade im letzten Winter so ein bisschen mit meiner Biografie beschäftigt und diese Frage genau versucht zu beantworten. Und ich muss feststellen, also mit Pflanzen habe ich mich schon immer beschäftigt und umgeben. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch mit Kräutern groß geworden. Großmutter, Tante, Mutter.
Also der traditionelle Weg fast so,
der traditionelle Weg, genau. Ich habe Pflanzen geliebt und mich mit Kräutern beschäftigt, weil ich sie gern gegessen habe. Und vor allen Dingen bei jedem Wehwehchen gab es ausschließlich Kräuter.
Genau, das ist ja so der erste Schritt, wenn man Kräuter hat, dass man sagt, ich muss nicht in eine Apotheke in den Ort. Ich habe meine kleine Apotheke vielleicht hinterm Haus oder im Vorgarten und kann da ein bisschen was zuppeln, wenn ich weiß, welches Kraut für welche Krankheit oder für welche Linderung geeignet ist. Aber da kommen wir ja noch drauf. Ich habe auch gesagt, dass du schon ganz viele Bücher geschrieben hast. Ich will nur mal ein paar Titel nennen. Kräuter auf Balkon und Terrasse, Kräutergarten, Kräuter im Hochbeet, Kräuter, es geht auch einfach oder Kräutergärtnern kompakt. Das sind ja nur ein paar, da könnte man noch ein paar mehr aufzählen. Also du hast, glaube ich, ein Dutzend geschrieben.
Genau, ein Dutzend sind es genau geworden dieses Jahr.
Und immer mit anderen Inhalten so ein bisschen. Also Kräuter sind natürlich zentraler Bestandteil, aber drumherum gibt es immer noch andere Geschichten.
Also es sind tatsächlich die meisten Kräuterbücher, 9 an der Zahl, ganz unterschiedlich thematisiert. Manchmal sind es die alten Kräuter, mal ist es ein Lexikon, mal ist es, wie gesagt, im Hochbeet, praktische Tipps oder mit Pflanzplänen. Manchmal sind es aber auch Gartenbücher, die über Kräuter hinausgehen. Und das ist gerade auch in den letzten 2 Jahren so ein bisschen passiert. Da geht es um Nachhaltigkeit oder Wintergemüse, so Randthemen aus dem Nutzgartenbereich.
Und warum ist es wohl so, dass Kräuter jetzt immer beliebter werden?
Das ist eine ganz einfache Geschichte für mich. Also erstmal kann man sie relativ einfach anbauen, wenn man weiß, wie es geht. Dann muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Und dann ist es so, dass man wenig Fläche braucht. Das ist auch ganz wichtig, dass man einen hohen Selbstversorgergrad auf wenig Fläche erreichen kann. Und dann gerade aktuell Gardening, Hochbeetgärtnern, Balkongärtnern auf so kleinen Flächen macht Gemüse kaum Sinn. Da ist man mit Kräutern sehr gut bedient und kann sich vielleicht trotzdem zu 50% mit seinen ganzen Tees und Gewürzen versorgen.
Also es gibt gar keine Ausrede. Jeder könnte Kräuter anbauen. Man braucht keinen Riesenplatz. Ein kleiner Balkon, Balkonkastenkübel reicht durchaus schon aus.
Klar, klassische 3 Kräuter, Balkonkasten und schon habe ich viel Tee und Gewürze. Das geht sofort. Das geht sogar auf der Fensterbank, aber dann lieber draußen und nicht drin.
Gucken wir nochmal ganz kurz. Ich habe es ja so ein bisschen in der Einleitung angedeutet auf diese Geschichte der Kräuter. Wie kamen die zu uns? In den Klostergärten ging es so los, nicht? Und dann haben sie sich weiter verbreitet in den Bauerngärten.
Im Prinzip muss man leider noch weiter zurückgehen oder Gott sei Dank. Also Kräuter wurden ja immer gesammelt. Das haben die weisen Frauen so gemacht, die dann leider auch zeitweise als Hexen verbrannt wurden. Das haben die Druiden gemacht, das haben die Schamanen gemacht. Jeder Medizinmann, alle gehen mit Kräutern um. Das ist der Ansatz, dass man in der Natur das findet, was man tatsächlich braucht. Der Anbau aber von Kräutern, das ist was ganz anderes. Der begann tatsächlich im Mittelalter in den Klostergärten. Und das waren so die Impulsgeber für vernünftiges Gärtnern, nachhaltiges Gärtnern, biologisches Gärtnern. Und von da aus ging es dann weiter über die Station Bürgergärten, Bauerngärten bis in die heutigen Nutzgärten.
Also dieses biologisch-ökologische gab es früher auch schon und jetzt sind wir wieder auf dem Weg dahin.
Ich würde mal ganz frech behaupten, dass das vor 1000 Jahren wesentlich besser gemacht wurde. Da gab es nämlich so einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt. Jeder, der ein bisschen Boden bearbeitete, war dafür verantwortlich, dass der Boden an die nächste Generation besser übergeben wurde. Musste also alles dafür tun, dass das Bodenleben lebt, dass organische Massen reingebracht wurden, dass er nicht ermüdete. Nur so war garantiert, dass die Nachkommen eben auch leben konnten. Und das ist leider heute noch nicht wieder so weit, sagen wir es mal so.
War ja eine sinnvolle Vorgabe damals.
Also eine Vorgabe, so. Genau.
Gut, in den Kräutern, da steckt ja viel mehr als nur der gute Geschmack. Sie sind ja vollgestopft, sage ich mal, mit wichtigen Ölen, Spurenelementen und Vitaminen. Kräuter helfen unserem Körper, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Und da gibt es ja kaum eine Ausnahme unter den Kräutern. Die haben ja alle so eine richtige Funktion. Also wenn ich weiß, wohin ich will, muss ich mir das richtige Kraut aussuchen. Schauen wir doch vielleicht zuerst mal auf so, wie ich sage, zwei Klassiker, die bei vielen Menschen auf dem Fensterbrett vielleicht stehen oder auch ausgepflanzt im Garten. Das sind der Schnittlauch und die Petersilie. Ja, auf den ersten Blick ja wenig spektakulär, denke ich mal. Ne? Aber Burkhard, was steckt denn drin zum Beispiel im Schnittlauch?
Schnittlauch ist also ein ganz tolles Kraut, es ist voller ätherischer Öle, Schafstoffe, Vitamine, Mineralien und so weiter. Das ist so ein richtiger Energiegeber im Frühjahr, so wird er auch meistens verwendet, Frühlingsquark oder Schnittlauch dann tatsächlich auf Brot oder wie auch immer. Das fördert die Verdauung, das füllt die Reserven, gerade nach dem langen dunklen Winter, und das ist so ein richtiger Klassiker als Frühlingskraut.
Ja, und bei der Petersilie?
Petersilie ist noch ein bisschen spannender. Die ist ja sogar mal eingeführt worden über die Klostergärten, weil sie ursprünglich nicht von uns ist, also nicht einheimisch, sondern aus dem mediterranen Raum kommt. Und das hat sich so eingebürgert als Gewürz natürlich. Mhm. Genau dasselbe wie für den Schnittlauch geht, also Mineralien, Vitamine, Folsäure. Das ist zum Auffüllen des Mineralhaushaltes im Frühjahr. Aber noch spannender ist die Verwendung als Heilpflanze. Die ist heute ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber in den Klostergärten noch ganz präsent. Verdauungsfördernd, entwässernd, menstruationsfördernd. Mhm. Und daher kommt auch noch der alte Tipp, wenn man zum Beispiel schwanger ist, bitte nicht zu viel Petersilie essen, weil Blutungen ausgelöst werden können.
Okay. Ja, muss man natürlich bedenken. Ne? Was esse ich? Also die Menge macht immer die Wirkung. Ne? Paracelsus war das, glaube ich.
Stimmt? Ja, Paracelsus, genau richtig.
Ach, Mensch. Glück gehabt.
Ja, ist eine ganz wichtige Geschichte. Also er sagte das zwar für die Giftpflanzen, aber letztendlich ist ja jeder Wirkstoff eines Krautes letztendlich ein Giftstoff für andere Lebewesen. Und es kommt wirklich immer auf die Dosis an. Auch wenn natürlich die Abstufung riesig ist. Klar kann man Schierling nicht mit Petersilie vergleichen. Hm. Aber letztendlich sind diese Wirkstoffe so wirksam, dass wir vorsichtig sein sollten.
Gucken wir noch mal kurz auf Schnittlauch und Petersilie genauer drauf. Also gibt es auch im Supermarkt zu kaufen, in diesen kleinen Töpfchen. Vollgestopft sind die dann da so drin. Und manchmal kauft man lieber, wenn man eine Geburtstagsfeier vor sich hat, um den Salat so ein bisschen zu verfeinern, schnippelt so ein bisschen was drumherum ab. Und dann bleibt immer viel über. Zum Wegwerfen doch eigentlich viel zu schade. Ne? Also das könnte ich doch auch draußen auspflanzen ins Beet oder in einen Kübel und das so ein bisschen auseinanderzupfeln und das so ein bisschen eine schöne Umgebung schaffen. Oder ist das dafür gar nicht geeignet?
Doch, wenn man es richtig macht, schon auf jeden Fall.
Okay, wie machen wir es uns?
Also zum Wegwerfen ist es zu schade. Es ist das gleiche Problem wie bei allen Kräutern, die man im Supermarkt kauft. Die sind halt im Gewächshaus gezogen. Viel Stickstoff, viel Wasser, viel Wärme. Vielleicht zu wenig natürliches Sonnenlicht. Und das heißt, die sind so ein bisschen empfindlich und wenn man sie rauspflanzen möchte, was man tun sollte, muss man die erstmal abhärten. Das heißt, in Schatten stellen, eine Woche draußen. Und dann an den vorgesehenen Platz setzen. Und da können sie dann den ganzen Sommer weiter wachsen. Bei Schnittlauch kann das über mehrere Jahre gehen. Das ist eine echte Staude. Mhm. Bei Petersilie muss ich wissen, das ist eine zweijährige Pflanze. Das heißt, die wird noch einen Sommer wunderbar wachsen. Und im nächsten Sommer dann im Frühjahr noch mal ein bisschen wachsen, dann aber blühen und dann ist es vorbei.
Stichwort Blühen, also meinen Schnittlauch habe ich auch jetzt blühen lassen und das war wirklich ganz toll, sah das aus. Und rosa Blüte dran und dann kamen die Hummeln und so weiter und haben sich da bedient. Also das ist ja vielleicht auch so ein kleiner Appell, den man mit einflechten sollte, dass man auch für die Insekten immer ein bisschen was parat hält und nicht alles nur für sich abschneidet und erntet.
Vielleicht sollte man da so einen Standardtipp vom Kräutersammeln, der überliefert wurde, einfach nehmen, dass man vielleicht maximal ein Viertel auf einmal einer Pflanze erntet und dann kann der Rest weiter wachsen, kann blühen. Er soll sich auch aussehen, dann habe ich plötzlich viel mehr Schnittlauch, das ist eine tolle Sache. Oder ich esse auch die Blüten, also im Salat, wunderbarer Geschmack, tolle Farbe.
Also es gibt viele Tipps, die die Vorfahren schon parat hatten und die wir auch heute noch beherzigen sollten, nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also die hatten einfach nicht den Luxus, dass sie in den Supermarkt gehen konnten, Schnittlauchtopf kaufen, drei Halme essen, den Rest weg. Ging nicht. Also die mussten natürlich mit den Dingen umgehen, die sie haben und haben dann natürlich alles, was möglich war, genutzt und die Pflanze auch ein Stück weiter geachtet. Also haben sie gehegt und gepflegt und vermehrt und dann gegessen.
Knoblauch. Auch wichtig, macht auch einen guten Geschmack im Mund. Ich habe, muss ich mal sagen, im vergangenen September so zwei Knoblauch Knollen mir gekauft, so Steckknoblauch, und dachte, naja, pulst du mal schön auseinander und verteilst das so in den Beeten. Wenn die Hälfte was wird, habe ich Glück gehabt. Aber nicht, weil ich es vielleicht besonders gut gemacht habe, sondern vielleicht ist es ja ganz natürlich so, es ist überall was gekommen. Also jetzt habe ich da so eine Knoblauch-Invasion und kann noch die Nachbarn damit, ja, versorgen. Also es ist gar nicht so schwer. Man sollte keine Angst haben, man soll es mal probieren. Natürlich, du als Profi sagst gleich, naja, war aber vielleicht doch ein bisschen viel Zufall dabei, man hätte es so und so machen müssen. Also wie setze ich denn diese Knoblauchzehen in den Boden, damit wirklich hinterher was Gutes bei rauskommt?
Also scheinbar hast du alles richtig gemacht, einfach rein. Aber die Frage ist ja nicht, wie ist es im ersten Jahr? Zum Beispiel im ersten Jahr geht alles, weil alle Informationen und Nährstoffe, alles ist in der Zwiebel gespeichert, was die Pflanze fürs erste Jahr braucht. Spannend wird es, wie ist es nächstes Jahr? Da würde ich mal genau gucken an deiner Stelle. Dann muss Standort und Boden stimmen, damit sie in jedem Jahr wieder austreibt und in jedem Jahr Blätter bildet und vor allen Dingen aus der Zehe auch eine Knolle macht. Das macht ja nur Sinn, wenn sich die Pflanze unterirdisch ordentlich vermehrt. Ich will ja ernten. Und da braucht Knoblauch dann einfach die Standorte, die es halt braucht. Sonnig, der Boden darf gerne nahrhaft sein. Auf Sand ist das nicht so gut, auf lehmigen Boden schon viel besser. Mit viel Kompost geht's auch.
Und Knoblauch ist ja gut bei Verdauungsbeschwerden unter anderem.
Auf jeden Fall bei Verdauungsbeschwerden, ist aber gut für die Durchblutung, für die Blutreinigung, auch gut fürs Hirn auf jeden Fall, weil die Durchblutung besser ist. Spannenderweise, was bei uns gut verdaut, hilft auch anderen Pflanzen, ist die perfekte Mischkulturenpflanze im Garten. Also sie hilft anderen Pflanzen bei Pilzkrankheiten zum Beispiel. Also universell genial.
Ja, wo sollte ich sie denn zwischenpflanzen, wenn ich meine anderen Pflanzen schützen will?
Also Pflanzen, die vielleicht so ein bisschen Pilzkrankheiten bekommen. Also Pflanzen, die oft Mehltau bekommen oder Rost oder Rußtau, da ist das ganz prima. Oder auch Botrytis, also das von Schimmelpilz. Also ich würde es überall im Gemüsebeet, wo jetzt nicht ausdrücklich gesagt wird, Knoblauch bitte nicht nehmen. Wermut zum Beispiel, passt es überall hin. Und das Schöne ist, der Knoblauch ist schmal, ist hoch, braucht wenig Platz und kann sich dann ganz gut etablieren.
Und wächst vor sich hin. Man muss gar nicht viel machen.
Spannend sind die Blüten. Also die sind ganz besonders auch botanisch, weil das ist ein toller Blütenstand, kugelig, hast du vielleicht schon gesehen.
Ja.
Ist aufgezwirbelt, also so verdrehter Blütenstand. Aber zwischen den Blüten, wenn die reif sind, sind kleine Brutzwiebeln. Damit kann ich noch viel mehr Knoblauch mir anziehen.
Okay. Wer jetzt vielleicht diesen doch relativ intensiven Knoblauchgeschmack oder auch Geruch, den er dann ja aus dem Mund heraus verbreitet, nicht richtig mag. Es gibt ja auch, ja, sagen wir mal, den kleinen Bruder, den Bärlauch. Der wächst ja im Wald wild. Da darf man sich ja so ein Handsträußchen pflücken, wenn man das gerne möchte. Man kann ihn aber auch selbst im eigenen Garten anbauen.
Ja, das ist total easy, gar keine Frage. Man muss aber wissen, dass man den Bärlauch nicht lagern kann. Also das ist der große Nachteil. Vorteil ist natürlich, er riecht nicht so intensiv. Nachteil wiederum, er schmeckt auch nicht so intensiv. Also es hängt so ein bisschen zusammen.
So ein bisschen dezenter ist der.
Ein bisschen dezenter ist er auf jeden Fall. Also ich kann ihn nur frisch essen oder als Pesto zubereiten. Das sind die Möglichkeiten. Im Garten kein Problem. Überall, wo es ist, wie im Wald, also unter Laubgehölzen, humoser Boden, wo manchmal Laub liegen bleibt, sollten wir machen, wenn wir Biogärtnern. Da fühlt sich der Bärlauch wohl und verbreitet sich ganz intensiv.
Genau, also aus dem Garten, den man hat, muss man ja eigentlich nichts irgendwo auf eine Deponie bringen. Man kann ja alles wiederverwerten und sei es kleingehäckselt als Mulchmaterial oder die Blätter eben, wie du sagst, dass man so eine Waldatmosphäre schafft irgendwo in einer Ecke und da wächst dann der Bärlauch munter vor sich hin. Da heißt es ja immer, man muss aufpassen, der sieht dem Maiglöckchen sehr ähnlich. Da muss man aufpassen, dass man die beiden nicht verwechselt. Aber ich finde, das sieht man schon so. Aber wenn der blüht vor allen Dingen, fällt es ja schon auf.
Auf jeden Fall, das fällt auch schon vorher auf. Also man muss nur ein einziges Mal geguckt haben, dann weiß man das für immer. Also erstmal ist der Bärlauch ein bisschen früher, das Maiglöckchen ein bisschen später. Der Bärlauch hat weiche Blätter, die auch ein bisschen spitzer sind, Maiglöckchen ledriger. Und das Maiglöckchen rollt sich komplett anders aus. Also sagen wir mal so, Kurs Nummer 1, Kräuterwandern, einmal gesehen, dann weiß man das für immer. Aber wenn man es noch gar nicht weiß, muss man an den Blättern riechen. Bärlauch riecht sofort nach Knoblauch, Maiglöckchen überhaupt nicht.
Du sagst es ja, so eine Kräuterwanderung gibt es ja, kann man ja buchen, wird überall oder fast überall angeboten. Und das ist dann schon so, dass einmal die Augen geöffnet werden. Was ist denn da eigentlich überall in der Natur zu finden?
Genau, das mache ich selber auch. Man muss ein bisschen unterscheiden. Also es ist eine tolle Freizeitbeschäftigung mit Naturberührung. Wenn ich dann aber tatsächlich selber losgehen will, dann muss ich ein paar Mal zugehört haben, beziehungsweise mich mit in das Thema so eingelesen haben, damit ich einige Standards dann einfach weiß. Das Wichtigste ist, die Pflanze zu erkennen. fällt den meisten nicht ganz leicht. Das zweitwichtigste ist, wo sammle ich? Und da gibt es ja leider genug nicht so tolle Untergründe. Denken wir mal an Kriegsschäden zum Beispiel oder alte Chemiefabriken. Oder dummerweise muss man ja auch sagen, die moderne Landwirtschaft, all das eignet sich nicht unbedingt zum Kräutersammeln. Also man muss Wiesen finden, die extensiv bewirtschaftet werden, Feldränder, die biologisch bewirtschaftet werden oder unbelastete Böden, nicht im Naturschutzgebiet und keine geschützten Pflanzen sammeln. Das muss man natürlich alles wissen und das lernt man natürlich nicht mit einmal spazieren gehen.
Nein, und du hast ja auch gesagt, nicht jeder erkennt sofort, was ist das da. Früher war es so, da konnte man so Bestimmungsbücher mitnehmen. Da hat man dann geblättert und geguckt, ist es das oder ist es das nicht. Heutzutage gibt es ganz moderne Apps, die kann ich mir auf mein Smartphone laden. Habe ich von meinem Sohn auch den Tipp bekommen, habe ich auch gemacht und es ist wirklich super. Das ist also wie so eine Fotofunktion. Du hast dann dieses Bild oder guckst auf diese Pflanze und dann dauert das 3-4 Sekunden und dann sagt dir die App, das ist jenes oder dieses und ich weiß Bescheid. Also wunderbares Hilfsmittel.
Auf jeden Fall. Ich bin auch richtig froh, dass die Bestimmungsbücher jetzt im Bücherschrank bleiben können. Die App ist da schon sehr, sehr einfach. Setzt natürlich voraus, dass die eine gute Datenbank dahinter liegt.
Jetzt haben wir ja schon einiges über Kräuter besprochen. Wenn jetzt von den Hörerinnen und Hörern jemand loslegen will, welches wären denn so die, wo du sagen würdest, wichtigsten, ja, ich sag jetzt mal traditionellen Kräuter, die ich im Garten oder auf dem Balkon haben könnte oder sollte?
Da würde ich noch ein bisschen weiter ausholen und zwar erstmal gucken, was habe ich für einen Standort. Also genau. Nicht sagen, ich wünsche mir das Kraut und ich bringe das auf Teufel komm raus dorthin, sondern gucken, was ist mein Standort und welche Kräuter sind geeignet. Dann suche ich aus den geeigneten Kräutern was raus. Einfachstes Beispiel, Südbalkon, wunderbar, haben ja ganz viele. Westbalkon geht auch noch. Es ist heiß, es ist sonnig. Auf dem Balkon ist vielleicht nicht so viel Platz für viel Erde. Da sind mediterrane Kräuter hervorragend aufgehoben. Die können Hitze vertragen, die können Trockenheit mal wegstecken. Die können munter wachsen, auch mit wenig Erde zurechtkommen, weil sie ja so auf Felsensteppen zu Hause gewachsen sind. Das ist wunderbar.
Und sollten auch wenig gedüngt werden oder gar nicht am besten?
Das ist immer so eine Sache. Also das muss man unterscheiden. Also während sie wachsen, können sie schon gedüngt werden. Aber wenn sie dann ausreifen und blühen sollen, dann am besten gar nicht mehr und insgesamt ein bisschen weniger. Also sie zählen zu den Schwachzehrern, wenn man Gemüsegärtner ist, weiß man das so ein bisschen. Wenig Dünger, aber trotzdem zur Chlorophyllbildung und im Aufbau, in der Aufbauphase der Pflanze, wo viele Blätter wachsen, schon ein bisschen Stickstoff, aber schon mindestens 4 Wochen vor der Ernte dann nicht mehr, damit die Blätter aromatisch sind und bleiben und vor allen Dingen auch haltbar sind und gut zu trocknen sind.
Das heißt, Dünger würde sich dann oder Düngergaben kurz vorm Ernten würden sich dann negativ auf das Aroma auswirken.
Genau, so ist es. Also weil viel Stickstoffdünger, man muss auch zwischen den Düngern unterscheiden. Also Stickstoffdünger bedeutet immer Chlorophyll bilden, Wachstum, Tempo. Und bei dem Tempo geht der Geschmack verloren. Gar nicht düngen geht manchmal nicht. Also wenn die im kleinen Blumentopf sind, dann ist das zu wenig, gar nicht zu düngen. Aber dann könnte man auch so einen Blütendünger umschwenken oder so einen Tomatendünger, also stickstoffreduzierter Dünger. Das ist dann das Mittel der Wahl.
Beliebt ist ja auch Basilikum und da ist ja glaube ich, ja, bei den allermeisten eben dieses Genoveser-Basilikum bekannt. Das soll aber nicht ganz einfach so in der Handhabung sein, wenn ich das bei mir im Garten anbauen will.
Auch da muss man gucken, wo es herkommt. Die meisten schätzen das falsch ein, denken, oh, Basilikum, das schmeckt nach Italien, kommt auf den Balkon in die Sonne. Todesurteil. Oh. Also Basilikum ist eigentlich, was heißt eigentlich, es ist beheimatet, also die Wildpflanze aller Sorten, die wir haben, ist beheimatet in den subtropischen Waldgebieten. Also feucht, halbschattig, nährstoffreich. Das braucht Basilikum. Wenn ich das richtig gemacht habe, komme ich sogar mit dem Genovefa-Basilikum zurecht. Ist aber trotzdem ein bisschen anspruchsvoll, was die Kultur angeht, weil ich muss ausreichend gießen, dann muss ich genau wissen, wann ich dünge. Und wie ich die Pflanze überhaupt zum Wachsen kriege. Also Aussaat dauert ewig, muss man sich nichts vormachen, muss ich im Februar anfangen. Frühestens 8 Wochen später habe ich überhaupt kleine Pflanzen. Bester Trick ist, im Supermarkt kaufen, im Bioladen noch viel besser, abhärten und auspflanzen. Dann habe ich den ganzen Sommer tolle Pflanzen.
Und beim Ernten nicht zu zimperlich? Also das braucht, glaube ich, immer so ein bisschen so auch den Rückschnitt, damit es wieder neu austreibt.
Genau, so ist es. Also die meisten treiben an mehreren Stellen aus. Grundsätzlich schon einfach auch nicht alles abschneiden, vielleicht erst mal ein Viertel oder die Hälfte, je nachdem, wie man es haben will, den Rest stehen lassen. Und wenn er dann wieder ausgetrieben ist auf der Stelle, wo geschnitten wurde, dann kann man den Rest abschneiden. Vor allen Dingen nicht zum Blühen bringen lassen, weil die Blüte wird auf jeden Fall das Blattwachstum mildern und auch das Aroma killen, obwohl es natürlich toll aussieht.
Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich eine Frage, ob du da die Antwort richtig geben kannst. Ich habe nämlich gehört, dass man Basilikum zwischen Tomaten setzen soll, weil Basilikum die weiße Fliege vertreiben soll.
Ja, das ist ein super Tipp. Da hast du genau richtig gehört.
Also ist gar nicht so phänomenal und spektakulär und neu. Ich dachte, Mensch, da hast du jetzt mal was Tolles gelernt. Die Profis wissen es.
Machen wir seit Jahren und ausschließlich. Okay. Also das ist eigentlich eine tolle Kombination. Und das hat damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe. Tomaten brauchen in etwa die gleichen Bedingungen wie Basilikum. Die brauchen Nährstoffe, die brauchen Feuchtigkeit. Aber die brauchen Sonne, also im Gegensatz zu Basilikum. Basilikum niemals volle Sonne. Deswegen ist der Halbschatten der Tomatenpflanze natürlich wunderbar für die Lichtbedingungen des Basilikums. Und gleichzeitig, es ist wie bei vielen Pflanzen, wir hatten das beim Knoblauch schon, da sind es die Schafstoffe gegen Pilzkrankheiten. Bei Basilikum sind es ätherische Öle gegen Insekten. Und deswegen vertreiben die dann Läuse und andere und auch weiße Fliege natürlich. Ich könnte aber auch andere ätherische Ölpflanzen nehmen, wie Thymian oder Ysop oder wie auch immer. Nur die brauchen es dann ein bisschen anders als die Tomate. Und deswegen ist Tomate und Basilikum eine geniale Kombination.
Super.
Und schmeckt natürlich auch zusammen auf der Mozzarella-Platte am besten.
Buschbasilikum ist ja auch ganz toll. Also soll ja vielleicht sogar noch aromatischer sein.
Ist mein absoluter Favorite, aber nicht, weil es, natürlich, weil er aromatischer ist, das stimmt. Bisschen nervig ist, weil die Blätter so klein sind.
Ja. Und da gibt es auch, glaube ich, griechisches und türkisches oder so etwas.
Das ist meine lustige Geschichte. Ich war mal in zig Gärtnereien und habe Buschbasilikumsorten angeguckt, habe vier verschiedene Namen gefunden, aber zum Schluss alles als dieselbe Pflanze identifiziert. Mann. Also türkisches und griechisches kann man ruhig kaufen. Wichtig ist, dass die Blätter klein sind. Und der entscheidende Vorteil ist, die sind total robust. Also wenn wir mal einen feuchten Sommer haben, dann haben wir schon manchmal Probleme. Also wenn es richtig viel regnet, dass da so Botrytis, dass so eine Pilzkrankheit reinkommt. Dieser Buschbasilikum ist am robustesten auf jeden Fall und der aromatischste.
Ja gut, mit viel Regen im Sommer, manche hätten es ja gerne, aber ich glaube, die Tendenz bei uns hier in Europa geht eher dahin, dass wir heiße und trockene Sommer bekommen und von daher vielleicht die mediterranen Kräuter sich noch besser hier bei uns etablieren werden. Nicht?
Genau, das müssen wir genauso machen. Also wir müssen immer, das gilt grundsätzlich, Standort angucken, Bedingungen angucken, Kräuter auswählen, dass sich das natürlich im Laufe unseres Lebens verändert. Also ich bin schon älter als 20, da hat sich das schon mindestens einmal verändert. Damit müssen wir leben. Das machen ja die Forstleute nicht anders. Ja. Ich glaube, heute wird nur noch Ahorn gepflanzt, gar keine Buchen mehr, auch wenn uns das jetzt erstmal befremdlich vorkommt. Aber ich glaube, das ist der gleiche Grund.
Ysop hast du ja schon angesprochen, ist, finde ich, ja auch wirklich ein ganz spannendes Kraut, hat im Sommer blaue Blütenähren und eignet sich zum Würzen von Fleisch- und Fischgerichten. Was ist noch dran am Ysop?
Also Ysop ist ein ganz, ganz...
Ysop, toll. Also du sagst Ysop, ich habe Ysop, also Ysop ist eigentlich richtig.
Ja, das weiß ich nicht. Die einen sagen so, die anderen so. Es wird mit Y geschrieben und dann kommt es darauf an, wie man es denn ausspricht. Okay. Auf jeden Fall gibt es ihn in drei Sorten, muss man wissen, mindestens. Aber der Blau ist tatsächlich der beste, weil es die Wildform ist. Sonst gibt es noch rosa blühend und weiß blühend. Für die Insektenwelt wunderbar, Bienenweide, Insektenweide, Schmetterlingsmagnet und das auch noch zu einer Zeit, wo es sonst nicht so viele Blüten im Garten gibt, weil er relativ spät blüht, also nach dem Lavendel noch. Das ist das eine. Das andere, tolles Gewürz, dann darf man ihn aber nicht zum Blühen bringen, weil man die Blätter isst. Und die Blätter sind, würde man so sagen, die liegen irgendwo zwischen Thymian, der manchen ja zu scharf ist, und Oregano, der manchmal ein bisschen langweilig schmeckt, irgendwo in der Mitte. Es ist würzig, aromatisch, aber auch eine kleine Schärfe. Und wegen der Schärfe ist Ysop auch verdauungsfördernd und deswegen auch eine Pflanze, die in den Klostergärten angebaut wurde. Einmal zur Förderung der Verdauung und eine ganz alte Anwendung auch noch gegen Husten. Ähnlich wie Thymian, nur heute wissen wir, Thymian ist besser, also ist das bei Ysop vergessen worden.
Gut, Boretsch finde ich auch total gut. So himmelblaue Blüten, wie und wo wird der eingesetzt in der Küche und so als Heilkraut vielleicht auch?
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Also Boretsch ist eine typische Pflanze, die so in dieser Frankfurter grünen Soße ist. Die ersten Frühjahrsblüher und da kommen dann Pimpinellen und Boretsch und noch einige mehr rein. Da werden die Blätter verwendet. Zum Einlegen von Gurken auch die Blätter. Diese wunderschönen blauen Blüten sind essbar. Die kann ich natürlich in Salate tun. Die sind toll auf Obstsalat oder in Kräuterlimos. Oder ein guter Tipp ist, ich mag das total gerne, wenn man die in so Eiswürfelboxen legt, mit Wasser füllt, einfriert.
Sieht auch toll aus.
Sieht toll aus und geht nicht kaputt beim Einfrieren. Also die ist dann so lange, bis sie dann im Getränk hinterher schwimmt, eine schöne blaue Blüte. Zu den Blättern gilt zu sagen, Das gehört zu den Pflanzen, über die manchmal jetzt so ein bisschen geschimpft wird. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, Pyrrolizidin-Alkaloide, da wird jetzt viel geforscht. Das gibt's in Beinwell, das gibt's in Honig und deswegen ist es populär geworden. Und das gibt es auch im Borretsch. Deswegen muss man dann Borretschblätter wirklich wenig essen. Aber wenig essen heißt natürlich weniger als 10 Kilo am Tag. Also wenn ich mal mein Blatt
das wird schwierig.
In die Größen, die grüne Soße tue, dann ist das wegen des Geschmackes toll. Das macht nichts.
Es gibt ja auch ja, Kräuter, die noch, ja, glaube ich, relativ unbekannt sind für die meisten, aber auch ja spannend sein können. Also ich denke da an Currykraut, Kretadost, silberlaubigen Lavendel, Silberminze oder auch an den kaukasischen Beifuß. Also es gibt ja doch, wenn man über den Tellerrand guckt, doch eine ganz große Bandbreite, die man auch mal ausprobieren könnte.
Auf jeden Fall, das ist das Spannende. Also wenn ich bei der Heilkunde bin, dann sollte ich mich an die Klassiker halten, weil ich weiß, die sind wirksam und letztendlich sind die Heilkräuter, die bei uns verortet sind, auch die wirksamsten. Also das würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. In der Küche sieht das nochmal ganz anders aus. Da ist man ja über Geschmacksvielfalt ganz, ganz glücklich. Nehmen wir mal Salbei zum Beispiel. Wir kennen alle Salbei als desinfizierender Tee bei Halsschmerzen. Ein scharfes Kraut in manchen Fleischgerichten. Aber es gibt auch Fruchtsalbei. Der ist süß, der ist aromatisch. Und den gibt es in verschiedensten Arten. Sofort kann ich den dann nutzen für Fruchtsalate, für Limos und so weiter. Und so gilt das für eine ganze Menge Kräuter. Du hattest diese Silberminze erwähnt. Es gibt einfach 300, 400 verschiedene Minzsorten, die gehört auch dazu. Was schmeckt, ist erlaubt. Currykraut, das finde ich so ein bisschen irreführend. Es riecht nach Curry, aber der Geschmack ist so mild, dass es nicht so toll nach Curry schmeckt. Also wenn überhaupt nur, dann in Salaten. Beim Kochen geht das verloren. Also wenn ich richtig Curry möchte, dann muss ich natürlich die Gewürzmischung nehmen. Aber das Kraut ist schön, es ist interessant und schmeckt gerade ungekocht in Salaten. Auf Brot, da ist es ein tolles Kraut, klar.
Und man könnte ja vielleicht auch durch den Geschmack verschiedener Kräuter auch vielleicht Kinder so ein bisschen daran kriegen. Also es gibt auch so die Lakritzminze. Jetzt sagst du vielleicht, ja, der Name sagt Lakritzminze, aber es schmeckt gar nicht so sehr nach Lakritz, oder doch?
Also die Lakritzminze, also bei Minzen ist das ein bisschen schwierig. Also alle schmecken ein bisschen nach Minze und dann ist ein Hauch Schokolade drin, Hauch Basilikum, Hauch Lavendel. Da muss man schon ein bisschen Fantasie manchmal aufbringen. Aber gerade wo du Lakritz sagst, Lakritz Tagetes, die schmecken wirklich nach Lakritz. Und man kriegt Kinder da wirklich hin. Interessanterweise, also wir haben ja viele Kinder-Workshops auch im Programm, sind die Kinder gar nicht so auf süß fixiert und auf scharf natürlich auch nicht unbedingt, aber die ganzen Aromen dazwischen, die so fein sind, also hauptsächlich mit Blüten, das finden die richtig cool.
Ja, und da kann man ja auch seine Geschmacksknospen, die man ja hat, so ein bisschen auch mal trainieren und schulen. Also dadurch, dass wir ja vieles aus dem Supermarkt zu uns nehmen, also gerade was so ein bisschen gesüßt ist oder zu sehr gesüßt ist, da kennt man ja gar nicht mehr ursprüngliche Geschmäcke oder vielfach gar nicht mehr. Also da kann man ja auch so ein bisschen sich wieder herantasten an das Ursprüngliche mal und trainieren.
Das ist das gleiche Problem wie beim Gemüse. Nicht? Viele Kinder kennen das Gemüse nicht, wie es im Garten wächst, kennen es vielleicht aus dem Tiefkühlbeutel.
Oder aus der Dose.
Aus der Dose. Und bei Kräutern ist es genauso. Und dummerweise ist ja meist der Geschmack arg verfälscht. Und deswegen ist das ein wirklich besonderes Erlebnis, mit Kindern sowas zu machen, weil egal wie degeneriert die Geschmacksnerven sind, irgendwas passiert mit denen. Also wenn die mit Pflanzen und Kräutern zusammenkommen, sind die sofort dabei und sind sofort zufrieden und mögen selbst die komischsten Sachen, wo man denkt, oh, das ist ja nun gar nichts für Kinder. Nee, die erinnern sich wahrscheinlich an diesen Geschmäcker, woher das immer auch kommen mag.
Pizza essen Kinder ja gerne. Mhm. Und du lachst schon, also da gibt es ja auch ja ein typisches Pizzagewürz, Oregano. Mhm. Nicht? Aber da gibt es ja auch, wie ich finde, so eine fantastische Geschmacksrichtung oder so eine Sorte, die noch gar nicht so bekannt ist, griechischer Oregano. Mhm. Nun schwärm mal ein bisschen davon. Wie ist der?
Hat damit zu tun, dass unser einheimischer Oregano relativ fad schmeckt. Mhm. So, und dann hat man natürlich überlegt, wie machen das die Italiener, wie machen das die Griechen, warum haben die so tolle Pflanzen? Und dann ist man natürlich los, hat geguckt, griechischer Oregano, traumhaft schön. Also alles, was wir uns von Oregano wünschen, ist in dem Aroma drin. Die Blätter sind ein bisschen kleiner, macht aber nichts. Das Aroma ist so intensiv, dass ich viel weniger Blätter brauche, um die Pizza damit zu würzen. Ist eine Pflanze, die ist mehrjährig, das heißt, wenn sie sich bei mir im Garten wohlfühlt. Bleibt sie da auch, auch viele Jahre und sieht sich auch noch aus. Und wenn man sie blühen lässt, ist sie auch gut für Bienen und Schmetterlinge. Wobei der Einheimische noch besser wäre für die Insektenwelt, aber fürs Essen halt nicht.
Gut, da müssen wir dann so ein bisschen abwägen. Ne? Wo geht's hin? Also was ist mir besonders wichtig? Aber natürlich wollen wir auch die Insekten nicht vergessen. Für die muss auch immer was da sein. Die wollen sich auch ernähren und sind ja ungemein wichtig. Da haben wir ja auch im Podcast bei uns im Angebot bei Alles Möhre oder was, Insekten und bienenfreundliche Pflanzen. Auch da gerne mal reinhören. Jetzt haben wir schon viel über verschiedene Kräuter ja an sich gesprochen. Wer von den Podcast-Hörerinnen und Hörern jetzt loslegen will mit noch mehr Kräutern im Beet, worauf sollte unbedingt geachtet werden? Du hast ja schon gesagt, Standort ist immer wichtig. Kräuter aus den südlichen Gefilden, die wollen es voll sonnig haben, magerer Boden und dann rein damit.
Genau, also das ist, also im Garten ist es ja relativ einfach, magerer Boden bedeutet, wenn er leicht sandig ist.
Das heißt, ich kann den auch ein bisschen, wenn ich ja nährstoffreichen Boden habe, ein bisschen ja, leichter machen, indem ich Sand untermische oder auch Mineralien untermische. Also
auf jeden Fall Sand, das ist eine ganz gute Sache und vor allem den Kompost, diese beiden Sachen sind ganz, ganz wichtig. Hauptsächlich ist wichtig, dass der Boden durchlässig genug ist. Also die vertragen hauptsächlich den Sandboden so gut, weil die Wurzeln dann auch genug Luft bekommen und für die ist nichts schlechter, als wenn die Wurzeln ständig im Wasser stehen. Und deswegen ist es auf schweren Böden ein bisschen schwieriger. Also entweder Sand und Kompost einbringen oder wenn ich es im Hochbeet oder im Topf haben möchte, dann kann ich mir den Boden ja zurechtmischen. Das heißt Sand, Mutterboden, Kompost, vielleicht 1:1, aber Sand hat doch Sand ein bisschen weniger, nur die Hälfte davon, dann habe ich eine gute Mischung. Wenn ich einen Garten habe, der einen schweren Boden hat, dann lohnt es sich durchaus mal 10 cm Sand aufzubringen, tief zu graben und Kompost noch mit einzubringen oder eben eine Kräuterspirale draufzusetzen oder ein Hochbeet draufzustellen, wenn es dann mal Extrembedingungen sind. Oder noch viel besser, auf den schweren Boden ganz andere Kräuter zu bringen, die es auch vertragen.
Welche wären das?
Zum Beispiel Minzen mögen das, Liebstöckel, die brauchen tiefgründige Böden, die mögen Estragon gehört noch dazu, die brauchen das Nährstoffe, feucht, aber auch sonnig natürlich.
Und bei den Minzen müsste ich aber schon ein bisschen aufpassen, die verbreiten sich ja wie nichts. Ne? Also da sollte ich schon achten, dass ich die so ein bisschen unter Kontrolle habe in einem bestimmten Beetbereich.
Auf jeden Fall, also wenn ich Minze mit anderen Kräutern zusammenbringen will, dann sollte ich wahrscheinlich am besten sogar eine Rhizomsperre einbringen oder die Minze im Topf lassen und den Topf versenken. Wohl nicht immer das Geschickteste, weil die ja viel Nährstoffe brauchen. Im Garten würde ich sie ruhig verwildern lassen, wenn sie genug Platz hat. Es sei denn, ich möchte verschiedene Sorten haben, dann wird es natürlich schwierig, da muss ich die auch trennen. Also Rhizomsperre ist da im Garten das geeignetste. Es ist so 30 cm tiefes Blech oder eine Folie. Das wird auf jeden Fall ausreichen. Nur da muss ich aufpassen, die Ausläufer der Minzen gehen unterirdisch und oberirdisch.
Also auch ein bisschen rausstehen lassen.
Auch ein bisschen rausstehen lassen und vor allen Dingen ab und zu mal wegschneiden, was drüber wächst dann halt. Ne?
Genau. Oder man teilt sie ein bisschen, verschenkt das an den Nachbarn oder in der Nachbarschaft, da freut man sich ja dann auch. Also
genau.
Es muss da nichts weggeworfen werden.
Nein, wenn ich weiß, wie ich agieren kann, dann geht alles. Ich muss nur wissen, wie es geht und was auf mich zukommt. Deswegen lieber einmal kurz nachlesen, was ist die Pflanze, was braucht die, kann ich das leisten, habe ich den richtigen Standort? Wenn ja, sofort anfangen, jede Ermutigung. Aber wenn ich so die Ahnung habe, ich schaffe das ja gar nicht zu gießen und ich habe gar keinen Platz und da ist gar kein Licht, dann sollte man sich überlegen, ob man was anderes machen möchte.
Aber diese mediterranen Kräuter, die eignen sich ja dann auch, denke ich mal, ganz gut für jemanden, der auch mal sagt, ich bin jetzt mal 3 Tage weg oder 4 Tage weg oder ist keiner zum Gießen und dann kann ich ja beruhigt auch einen Kurzurlaub machen und muss mir keine Gedanken um meine Pflanzen, um meine Kräuter machen.
Nee, das geht relativ einfach. Also wenn ich jetzt mal eine Woche weg bin, dann würde ich den Kasten vielleicht, wenn er im Kasten auf dem Balkon hängt, vielleicht von der Balustrade nehmen und nach unten stellen.
So ein bisschen schattiger
Bereich. Ein bisschen schattiger und nicht so viel Wind vor allen Dingen. Dann kann man sich auch so ein paar Gießvorrichtungen überlegen, wie zum Beispiel Wollfäden einführen, die einen Wassereimer enden. Dann ziehen sich die Pflanzen noch ein paar Tage Wasser, bis es zu Ende ist. Aber sie halten auch relativ lange ohne Wasser durch. Was heißt relativ lange, wenn es ein heißer Sommer ist wie letztes Jahr? Dann ist eine Woche schon viel. Aber wenn ich dann tatsächlich noch so einfache Tricks wie automatisches Gießen aus dem Wassereimer mit einem Wollfaden habe, dann geht eine Woche auf jeden Fall.
Oder ich habe auch schon mal gesehen, dass diese 1,5 Liter Kunststoff-Wasserflaschen, die werden dann mit Leitungswasser gefüllt. Oben in den Verschluss wird ein Loch eingepiekst oder auch 2 und dann kommen die verkehrt herum, also mit diesem Verschluss nach unten in den Kübel so ein bisschen mit rein und dann tröpfelt da nach und nach immer ein bisschen Wasser raus.
Ist das gleiche Prinzip, ja.
So ähnlich, ne? Also man kann auch ein bisschen experimentieren und seinen Abenteuergeist mal wach rütteln und wie kriege ich das hin, dass meine Pflanzen hier überleben?
Ja, genau, das ist auch eine super Sache und das macht, die Pflanzen laden einen ja förmlich dazu ein. Nur wirklich das Wichtigste ist, dass ich ganz grundlegende Sachen vorher weiß, das wäre schon toll.
Welche Fehler machen denn Anfänger bei Kräutern am häufigsten? Also, dass sie die vergießen, das ist ja schon gesagt. Die Mediterranen brauchen nicht ständig oder wollen nicht ständig Wasser an den Wurzeln haben.
Ja, das ist ein Standardfehler, dass zu viel gegossen wird. Dann ist ein Standardfehler, dass auch Pflanzen zu viel gedüngt werden. Man meint es ja dann immer gut, gerade auf dem Balkon. Und ich weiß doch von meinen Geranien, da braucht man doch viel. Und das ist für Kräuter nicht unbedingt das Richtige. Die Erde, da muss man Augenmerk drauf legen, wirklich nur die beste.
Also es gibt also spezielle Kräutererde zu kaufen. Wäre die dann oder?
Also von der Konsistenz ist sie auf jeden Fall super, gar keine Frage. Nur diese spezielle Kräutererde ist für Schwachzehrer ausgelegt. Ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob man es so laut sagen darf, ist die normale Anzuchterde. Also nährstoffreduzierte, gute Erde. Das ist schon mal gut für Kräuter, reicht aber von Nährstoffversorgung nicht unbedingt aus. Zum Starten im April, da muss man dann schon flüssig nachdüngen. Zumindest solange die Blätter wachsen.
Und ich will ja meine Kräuter auch ernten. Da muss ich auch, damit ich eben gerade den Zeitpunkt erwische, wo das Aroma am kräftigsten ist, auch ein bisschen aufpassen. Also nicht dann in den heißen Mittagsstunden, eher am Vormittag oder wie gehe ich da vor?
Das ist leider auch ein bisschen komplizierter, aber ich versuche es mal einfach. Also wenn ich Blätter ernten möchte, die ein Aroma haben, dann sollte ich das vormittags tun. Der Grund ist ganz einfach. Jeder, der in den Kräutergarten geht und sagt, es duftet hier so schön, die Sonne scheint so schön, der riecht natürlich genau die ätherischen Öle die aus den
Flöten
Kräutern.
Gehen, ne?
Die Flöten gehen, genau. Aber am Morgen sind die dann wieder regeneriert, die Pflanzen. Also alle Blätter, ob das Minzen, Salbei, Thymian, was auch immer ist oder Oregano, vor der Blüte vormittags. Das ist der beste Zeitpunkt. Trockene Blätter werden nur geerntet oder eben Stiele, je nachdem, sauber. Also keine Erdreste, keine Schädlinge, keine Pflanzenkrankheiten, ist klar. Bei Blüten ist das noch ein bisschen anders, da muss ich unterscheiden. Also wenn es duftende Blüten sind wie Rosen oder Lavendel, da gilt genau dasselbe. Dumm ist halt nur, dass ich morgens nicht sehe, welche voll aufgeblüht sind. Da ist es vielleicht gut, mittags zu gucken und am nächsten Morgen zu ernten. Und bei Blüten, die jetzt andere Inhaltsstoffe haben, wie die Ringelblume oder die Malve, also keine duftenden, also keine ätherischen Öle, die kann ich mittags gut ernten. Und Früchte, das, also die Samen, da ist es vollkommen egal, die Hauptsache sind reif.
Okay.
Reif sind sie kurz vorm Abfallen.
Gefallen ist das Stichwort schon, Kräuterspirale. Sieht man ja häufig in Gärten stehen. Sag doch jetzt mal in 30 bis 40 Sekunden, wie baue ich eine Kräuterspirale und was kommt wohin? Es sieht ja, am Ende sieht es ja immer so einfach aus. Also da ist dann so eine Art Schnecke, die sich nach oben windet und enger wird und dann habe ich da Erde drin. Aber es ist ja doch schon ein bisschen anspruchsvoller. Oder täuscht das?
Ja, ich kann es anspruchsvoll machen. Es wäre auch ganz gut. Also wichtig ist tatsächlich die Schnecke. Toll ist ein Naturstein. Ich würde immer Kalk präferieren, weil ich oftmals Kalkmangel in den Böden habe. Und dann wird einfach dieser Kalkmangel damit noch gelöst. Und es sind auch schöne Steine. Wird spiralförmig aufgeschichtet und natürlich beim spiralförmigen Steinaufschichten auch immer Boden gefüllt. Wichtig ist, dass es unterschiedliche Boden- und Klimazonen gibt. Also ganz oben trocken. Für mediterrane Pflanzen, wo auch ein bisschen Sand in den Boden mit eingemischt wird. In der Mitte so Mittelzehrer, wo so Kümmel wachsen und Pimpinellen und so weiter. Da ist ein bisschen Sandanteil weniger, mehr Lehm- und Kompostanteil. Und im unteren Bereich darf es dann gerne sehr humus und sehr feucht werden. Da sind dann Minzen und sowas ganz gut aufgehoben. Und Kerbel würde nach unten noch passen. Also auch da ist wichtig, dass ich vorher weiß, welche Kräuter und wie groß welcher Bereich gestaltet wird. Und dann habe ich einen dreidimensionalen Garten. Bedeutet natürlich viel mehr Pflanzen, viel mehr Ernte und eine tolle Gestaltung.
Genau, es sieht schön aus. Ne? Also kann man sich daneben setzen. Gucken, genau. Wie wächst es.
Wenn ich es richtig gut mache, habe ich am Fuß noch so ein kleines Becken mit Wasserminze und dann kann ich noch Libellen angucken. Also ist schon was Schönes.
Ja, der Geheimtipp des Profis. Wie kriege ich meine Kräuter ganz toll hin und welches wäre vielleicht dein Kraut, was du jedem mal empfehlen würdest, was noch nicht in allen Gärten steht? Ja, ist nicht einfach.
Das ist nicht einfach, weil mittlerweile stehen ja viele Kräuter in den Gärten. Also ich bin ein Fan von Bitterkräutern und finde Andorn ganz toll. Das kennen die wenigsten. Das ist eine Pflanze, die richtig, richtig, richtig bitter schmeckt.
Aber dann auch gesund ist. Ne?
Also. Und gesund ist dabei. Und kein Aroma, was dieses Bittere dann eben noch ein bisschen stören würde, wie bei Wermut oder so. Die mag ich sehr gerne als Tee. Ja, zur Nahrungsergänzung ist das eine schöne Sache. Aber auch in Suppen und so. Und dann finde ich ganz toll Muscatella-Salbei. Wegen der enormen Blüte, die ist riesig, die duftet total intensiv und ist auch eine ganz, ganz alte Heilpflanze, die auch noch so ein bisschen, na, wird einem schon ein bisschen schwummerig allein vom Duft. Also das ist eine ganz, ganz intensive Pflanze. ist für Holzbienen die tollste Pflanze. Also wir haben tatsächlich, wo wir Muscatella-Salbei haben, immer auch Holzbienen und die sind ja so selten. Ja. Schon allein das ist ein Grund. Also habe ich schon einen Duft, eine Blüte, ein tolles Aroma, kann damit auch einiges tun und habe Holzbienen.
Und ich glaube, mich daran zu erinnern, auf der Bühne im Schloss Bückeburg hast du mal gesagt, dass sich die Menschen, glaube ich, im Mittelalter mit den Salbeiblättern sogar die Zähne geputzt haben. Stimmt das?
Das stimmt, aber das war nicht der Muscatella-Salbei, das war der echte Salbei.
Ach, der echte, ja.
Wer ein Salbeiblatt mal in der Hand hatte, merkt, es ist rau und es ist klebrig und es ist ganz frisch vom Aroma. Zähne abreiben. Es ist tatsächlich ein mechanisches Putzen und das austretende ätherische Öl desinfiziert den Mundraum. Besser geht's nicht.
Jetzt haben wir eine ganze Menge schon über Kräuter erfahren und wer jetzt zugehört hat und sagt, das wäre auch was für mich, da will ich unbedingt mal damit loslegen, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Ich habe es ja eingangs gesagt, du hast ja ganz viele Bücher geschrieben. Was wäre denn vielleicht das Buch, wo du sagst, da findet jeder die Grundlagen und wird ein glücklicher Kräutergärtner oder eine glückliche Kräutergärtnerin?
Auch schon wieder ein bisschen kompliziert, deswegen gibt es ja so viele Bücher. Also für den Gärtner, also wer einen Garten hat, ist das Buch Es geht auch einfach Kräuter. Perfekt. Mhm. Also alle Startbedingungen sind drin. Wer keinen Garten hat und im Hochbeet gärtnern möchte, macht es mit Kräutern im Hochbeet. Und wer einen Balkon hat, Kräuter für Balkon und Terrasse. Und mit ein bisschen Fantasie bringt man alles zusammen und kann dann alles.
Also, dann nochmal unser Appell, ran an die Kräuter, ausprobieren. Es ist ja meistens gar nicht so schwer. Man muss nur mal wirklich den ersten Schritt wagen und sich das eben vielleicht aneignen, was wir gerade besprochen haben. Und eben die entsprechenden Verhältnisse in seinem Garten sich anschauen. Und nicht einfach so drauf lospflanzen, sondern genau gucken, was kommt wohin. Und dann sollte sich der Erfolg auch einstellen. Ja, Kräuter machen Spaß, sind toll in der Küche einsetzbar, gesund und ja, wirklich nicht schwierig in der Pflege. Ich würde mal sagen, Burkhard, ganz herzlichen Dank. Ich denke mal, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer werden ganz viel davon mitgenommen haben. Was ist vielleicht noch dein Appell am Ende jetzt?
Anfangen. Einfach anfangen. Mut nehmen, anfangen. Also ganz wichtig ist die Begegnung mit den Pflanzen. Dann kriegt man sofort Lust. Und wenn man Lust dazu hat, dann fällt einem auch meistens das Richtige ein.
Super, das war Burkhard Bohne, Kräuterfachmann von der TU in Braunschweig. Ich bin Ralf Walter beim NDR, gerne auch für den Garten zuständig. Und wie immer wünschen wir euch überall, wo ihr uns hört, viel Glück und Erfolg im Garten. Stimmt's?
Ja, auf jeden Fall. Und eine schöne Kräutersaison.
Also, auf geht's.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.